Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt in das Gespräch mit dem Stefan Meyerhans, seit 6 Jahren Preisüberwacher. In einer Zeit, wo das Thema Kaufkraft, hohe Prämien, Krankenkassenprämien und anderes ein grosses Thema geworden ist, unterhält sich mit ihm im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui, un amico è così. Non chiederà il come né il perché, ti ascolterà e si batterà.
Bei mir ist der Stefan Meyer, hat seit 16 Jahren Preisüberwacher. Das ist als Person weit länger gewesen als alle seine Vorgänger. Leo Schürmann, Leon Schlumpf, Odilo Gunther, Werner Mati, Rudolf Strahm. Die anderen, der am längsten ausgehalten hat, vorher, es ist 7 Jahre gewesen. Er ist jetzt schon seit 16 Jahren da und wir sind in einer Zeit, wo Preise, Kosten, Kaufkraft ein grosses Thema ist. Haben wir jetzt gerade gemerkt am letzten Sonntag mit der Abstimmung über die 13. AHV-Rente, die so klar angenommen worden ist. Darum freut es mich, dass Sie da sind. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Meyerhans.
Ich bin sehr gerne da und ich habe den besten Job, den es gibt. Heute ist ein Westler vom Hindukusch.
Okay, gut. Also, wer sind Sie?
Ich bin ein ursprünglich Ostschweizer, St. Galler.
St. Galler-Rital, wo
man ein bisschen ganz... Ja,
ist auch noch ein bisschen speziell, ja.
Jawohl, an der Grenze zu Österreich. Mit meiner Mutter haben wir schon über Grenzen günstig einkaufen im Österreich.
Aha, okay, einer von denen.
Jawohl. Ohne schlechtes Gewissen, meine Mutter jedenfalls, trotz mal, ich auch nicht. Und mache eben den besten Job, den ich finde. Man kann etwas Sinnvolles machen, mache das mit Herzblut. Ich bin aber auch noch Vater von zwei tollen jungen Mädchen, Mann von einer tollen Frau und im Großen und Ganzen ein zufriedener Mensch, der eine sinnvolle Tätigkeit kann ausüben kann.
Okay, also, aber Sie haben doktoriert in Basel, oder? Mhm. Rechtswissenschaften. Was war denn der Berufswunsch, den Sie hatten?
Ja, ganz zuerst wollte ich Kondukteur werden.
Was?
Jawohl, also das ist in der
Kinderzeit. Nicht Lokführer?
Nein, ich habe gefunden...
Also das eine, der nicht sagt, will jetzt vorderst sein.
Nein, der also nicht gratis durch die Schweiz fahren, mit ein bisschen Leuten reden und Löchli machen in Billett, das ist ein super Job. Nachher wollte ich Journalist werden. Da bin ich auch noch so ein paar Praktika gemacht.
Bei und? Der Basler Zeitung. Aber was ist denn gescheitert?
Ja, ich habe gefunden, Journalist, der beobachtet nur und ich will ein bisschen gestalten.
Aha, okay. Und dann, wo sind Sie gestalten?
Ja, da bin ich zuerst, das ist furchtbar langweilig, mein erster Job war im Eidgenössischen Amt fürs Handelsregister.
Ach ja, haben Sie geschaut, dass das so schön eingetragen wird und schön geschrieben wird?
Ja, man musste Einträge überprüfen, sehr interessant, lustig, aber man hat auch Gesetzgebung gemacht. Ich war da unter anderem zuständig oder habe mitgearbeitet an der Revision des Rechts der GmbH. Ein riesen Erfolg heute. Die GmbH ist quasi das neue Standardmodell für eine Gesellschaft.
Also was ist jetzt neu gewesen? GmbH hat es ja schon früher gegeben.
Ja, ist aber fast nicht gebraucht worden. Früher hat man fast nur AGs gemacht und man hat dann verschiedene Änderungen gemacht, zum Beispiel Reduktion vom Kapital, wo man einschiessen muss.
20'000?
Genau, das war früher mehr gewesen. Das heißt, es sind noch andere, es ist schon sehr lange her. Ich weiss es gar nicht mehr ganz im Detail. Man hat es einfach vereinfacht und attraktiver gemacht, um in dem Sinne als Unternehmertum einfacher zu machen.
Okay, und da sind Sie aber direkt, glaube ich, ins Justiz- und Polizeidepartement gegangen?
Ja, ich bin dann vom damaligen Bundesrat Koller gefragt worden, ob ich in den Stab kommen will. Und bin dann dort,
der ist ein Appenzeller, hat er gedacht, nehme ich einen von der Gegend, oder?
Er hat meinen Doktorvater kennt.
Aha, okay.
Und er hat dann die miteinander geredet und die haben dann gefunden.
Das war ein Professor in St. Gallen, bevor er Bundesrat wurde.
Genau, ja.
Okay, und dort haben Sie was gemacht?
Ich habe eigentlich ganz einen Haufen verschiedene Sachen gemacht. Also der Koller war nur nicht mehr so lange Bundesrat, dann kam der Pfarr Metzler. Gekommen.
Die war auch nicht so lange?
Die ist, ja, und ich bin dann quasi mit ihr dann auch gegangen, wo sie dann
aber sie sind nicht abgewählt worden?
Nein, ich habe gekündigt, ich bin zu Microsoft gegangen nachher.
Okay, das ist natürlich in Privatwirtschaft. Und wenn Sie jetzt vergleichen, wenn Sie beide Sachen nebeneinander stellen, eben sagen wir mal Bundesverwaltung, eben in einem Umfeld von einem Bundesrat und Microsoft, was ist da der grösste Unterschied?
Also sicher, nicht das Tempo. Das Tempo war an beiden Orten sehr hoch. Um einen Bundesrat ist immer Hektik und vielleicht auch zum Teil ein bisschen künstliche Hektik. Bei Microsoft war schon auch viel Hektik gewesen, aber halt auch viel Innovation, viel Freiheit, viel mehr Freiheit. Ideen entwickeln. Wir haben trotzdem mal zum Beispiel so eine Schweizerische Produktivitätsstiftung mit Microsoft ins Leben gerufen. Wir haben das Word, so einen Spellchecker, also so eine Rechtschreibprüfung auf Rätoromanisch. Das haben wir noch organisiert, hat man eingebaut
ins Word. Und wieso hat man das gemacht? Einfach, um ein kleines Image zu verbessern? Weil kommerziell gesehen ist das sicher nicht interessant gewesen.
Ja, das ist sicher auch Imageverbesserung ist ein Thema gewesen. Aber einfach auch, also Microsoft trotzdem mal ist da in der Nähe von Zürich sind die Büro und zahlt in die Schweizer Steuern, hat Angestellte und man hat auch etwas zurückgegeben. Ja.
Okay. Also, Sie haben dann geheiratet, Ihre Frau ist in die Politik gegangen. Können Sie etwas darüber sagen?
Also wir haben uns kennengelernt, wo sie Informationschefin war von der damaligen CVP und ich war eben im Stab von der Ruth Metzler.
Sie waren auch CVP nahe?
Ja, ich bin schon, als ich studiert habe, bin ich bei der CVP in Basel. Da hat man die Abstimmung über die Fristenregelung und da hat man sich koordinieren. Schwierig war für die CVP, schwierig war für die Bundesrätin aus dieser Partei. Und so sind wir miteinander bekannt worden und jetzt sind wir geheiratet, seit bald 20 Jahren.
Also, und jetzt seit 16 Jahren sind Sie preisüberwacht. Hat das Amt eigentlich keinen Ablauffrist?
ich hoffe es nicht. Ich will eigentlich,
Sie wollen pensioniert werden?
Ich will alt werden, mindestens. Ich bin Überzeugungstäter aus tiefstem Herzen. Und es gibt wirklich keine. Also, für mich ist das der Traumjob. Ich habe jeden Tag mit anderen Themen zu tun. Ich kann etwas Sinnvolles machen. Ich lerne jeden Tag etwas Neues.
Aber wenn Sie sagen, Sie sind preisüberwacht, aber Sie haben ja Mitarbeiter.
Ja.
Wie viel denn? Mittlerweile, kann ich mir vorstellen, es sind immer mehr geworden im Verlauf dieser 16 Jahre, oder?
Ja,
so wie das in der Bundesverwaltung üblich ist.
Ja, bei mir aber zu Recht. Also wir sind immer noch eine kleine Einheit. Mit mir zusammen sind es 20, wie sagt man dem, Vollzeit-Äquivalent.
Ja.
Etwa verteilt auf 27 Köpfe.
Mhm. Und was sind das alles für Leute? Was haben die für ein Background? Was muss man mitbringen, um können da am Preisüberwacher zu dienen?
Es sind zu 80% Ökonominnen und Ökonomen, dann etwa 10% Juristinnen und Juristen. Nimmt allerdings zu, weil es immer ein bisschen verrechtlicht wird, mehr vom Gericht und weniger einvernehmliche Regelungen. Und dann noch 10% Sekretariat und Unterstützung.
Und wie sind die unterteilt? Die einen mehr für Gesundheit, die anderen mehr für Strompreis? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich habe 3 Fachbereiche mit meinen Kollegen und dann noch so Stabsdienste, Fachbereiche. Der grösste ist Gesundheit. Das ist ja auch mit etwa 80 Milliarden Umsatz in der Schweiz pro Jahr volkswirtschaftlich der wichtigste Bereich. Dann gibt es einen Bereich Energie, Post und Telekommunikation, EPT heisst der. Da geht es um Gas, Strompreise, Glasfaser, was kostet das Glasfaser? Leitung, Miete bis zur Agrarwirtschaft. Und dann gibt es noch einen Bereich ÖWAB, heisst der.
Jawohl,
öffentlicher Verkehr. Richtig. Wasser, Abwasser, Abfall, das ist für KMU recht wichtig. Okay. Das sind so die.
Also wir werden natürlich über die reden, aber auch über die aktuelle Situation, wo wir jetzt drinstecken. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der zweite Titel?
Ich habe während dem Studium ich war im Studium 2 Jahre in Schweden und 1 Jahr in Norwegen. Das da ist Per Gessle, Gyllene Tider. Sommerzeit, ein Sommerhit, der in Schweden auf und abläuft. Immer noch, obwohl er schon ein bisschen alt ist, jeden Sommer. Sommergefühl, schwedisches Sommergefühl.
Sommertider, Sommertider, du musst deine Eltern
Bei mir ist der Stefan Meyer, Hans. Wir haben vor einer Woche die AV-Abstimmung gehabt. Und man hat das Gefühl gehabt, es ist etwas passiert. Man hat von einer Sensation geredet, etwas Neues ist gekommen, so eine Vorlage von der Linken ist klar durchgekommen. Wie ist das bei Ihnen angekommen, Herr Meyerhans? Haben Sie das auch irgendwie gespürt? Eben in Sachen Kaufkraft, Inflation, dass man das Gefühl hat, man sei einfach nicht auf einem Weg gegen oben, sondern gegen runter, wo die Schweiz im Moment prägt.
Ja, also ich auch im Vorfeld, wenn man mich gefragt hat, was hast du das Gefühl, wie kommt es raus an Sonntag, bin ich eigentlich schon seit mehr als einem Monat bin ich sicher gewesen, es kommt ein Jahr raus. Ich habe das vor allem auch daraus genommen, was mir eben die Leute schreiben und was die Leute so mitteilen. Auch, dass mehr Rentnerinnen und Rentner sich bei mir gemeldet haben, das spürt man oder sieht man. Die Leute schreiben nicht, wie alt sie sind, wenn sie mir schreiben. Aber man hat es so ein bisschen gespürt. Und darum erstaunt mich das
aber nicht. Aber was ist da für ein Gefühl vorhanden? Das Gefühl, man muss sich selber schauen und kann weniger jetzt für das ganze Land schauen, was man ja früher hatte. Da hat man gesagt, was 6 Wochen Ferien, was jedem eigentlich genützt hat, hat man gesagt, nein, aber fürs Volk, fürs Land wäre das nicht gut, das haben wir abgelehnt. Jetzt ist aber mit mir myself und I-Mentalität immer mehr.
Ja, sie kritisiert das eben gar nicht. Ich finde es nachvollziehbar. Also was ich schon merke...
Du hast es auch kritisiert, nein, aber man kann es feststellen.
Ja, man kann es feststellen. Und schon auch so ein bisschen das Gefühl, die ganze Bankengeschichte, man hat ja wenig von UBS, CS eigentlich jetzt gehört. Und der Manager hat da können gehen und bis jetzt ist noch nicht viel passiert mit ganz viel Geld. Beim Strom hat man müssen einen Rettungsschirm aufklappen für Stromfirmen, die wahnsinnig Umsätze und Wahnsinnsgewinne einfahren. Und die Leute finden, glaube ich, also mindestens so, sehe ich das auch im Dialog, wenn ich zu Bern über den Merit gehe oder unterwegs bin, sprechen mich viele Leute auch an und sagen das. Es ist nicht mehr in der Ordnung, es ist ungerecht. Es gibt ein Gefühl von Ungerechtigkeit, glaube ich. Und so ein bisschen, jetzt helfen wir uns halt ein bisschen selber.
Aber ist es objektiv richtig, dass die Kaufkraft vom Einzelnen gesunken ist?
Es gibt ja den Landesindex der Konsumentenpreise, der Teuerung berechnet, die offiziell. Und die ist in der Schweiz eigentlich relativ tief, auch im Vergleich zum Ausland. Jetzt ist sie noch tiefer.
Aber ist der Index, wenn ich da ein bisschen dazwischengrätschen darf, ist der wirklich faktisch richtig, oder? Zum Beispiel Krankenkassenprämien sind da gar nicht dabei. Und das ist ja eigentlich fast der Stein des Anstoßes, ja, oder?
8,7%, letztes Jahr über 4%. Nein, also er ist akademisch oder mathematisch sicher richtig gerechnet, der Index. Aber ein Index zeigt ja, muss ja etwas abbilden. Und die Frage ist, und die stelle ich mir jetzt gerade im Moment und mache Überlegungen, ob ich jetzt so einen Preisüberwacherindex berechnen sollte, der wirklich wiedergibt, wie es im Portemonnaie von den normalen Menschen aussieht.
Ja, das würde man eigentlich erwarten. So müsste es doch auch sein.
Ja, und da laufen, also da bin ich jetzt am so ein bisschen am Abklären, am Schauen, was man da machen will, dass man da über die Zeit mal vielleicht noch einen zusätzlichen Index kann berechnen, oder ich mit meinen Leuten zusammen, wo Medien Realitäten abbilden.
Aber warum ist jetzt die Krankenkasse nicht in diesem Index drin?
Es ist relativ einfach, weil es ist nicht ein Preis, sondern es ist eine Versicherungsleistung.
Ah, ja.
Das ist Krankenkassenprämie. Krankenkassenprämie ist quasi der Spiegel von dem, was wir alles ausgeben für Leistung.
Also aber das ist also irgendwie ein bisschen spitzfindig.
Es ist international so normiert, ja. Aber eben, es bildet nicht die Realität im Portemonnaie. Mhm. Aber oder was ist der Grund, dass man mehr Krankenkassenprämien zahlt? Mehr Leistungen, die konsumiert werden, mehr Leute, die operiert werden, mehr Leute, die Medikamente bekommen, mehr Leute, die behandelt werden. Und vielleicht haben wir da auch ein Problem, oder das sagen auch die Experten, dass man halt zum Teil betriebswirtschaftlich motiviert, über Medikation, über Therapie. Es gibt ja das Sprichwort, wenn sie sich gesund fühlen und sie gehen zum Arzt, wenn der Arzt betriebswirtschaftlich quasi klug ist, dann kommen sie sicher mit irgendeinem Bobo wieder raus. Und es gibt ja sogar eine literarische Verarbeitung von dem. Die einen oder anderen haben es vielleicht am Gimmick gelesen, oder Dr. Knock, wo in ein Dorf geht und alle Leute sind eigentlich fit und nachher diagnostiziert er bei allen Leuten Krankheit und wird mega reich.
Ja, und ich meine heute, wo es so die verschiedenen grossen Arztpraxen gibt, wo man von einem Spezialist zum anderen gewiesen wird, damit dann der Umsatz Ende Monat stimmt. Aber wir haben ja zwar tiefe Inflationszahlen jetzt, aber wir haben höhere gehabt in den letzten Jahren. Mhm. Und das hinterlässt doch ein Gefühl, dass wenn wir eben gehen posten, zum Beispiel essen, es kostet einfach mehr, als man sich früher gewöhnt ist. Und das gibt ein schlechtes Gefühl, auch wenn die Inflation im Moment klein ist, oder?
Mhm. Ja, also das gibt schon das. Und die Lohnerhöhung, oder insbesondere Pensionserhöhung, AV etc., die mögen ja mit diesen Entwicklungen nicht Schritt halten. Eben gerade, weil zum Beispiel Krankenkassenprämie ja nicht berücksichtigt wird, egal was der Grund ist, dass die aufgeht, zahlen muss man sie ja gleich. Mhm. Und eine ganz besondere Verantwortung hätten ja da eigentlich die staatsnahen Unternehmungen. Also aufgegangen ist auch ÖV, aufgegangen ist auch Post. Ja, immerhin können die Preiserhöhungen noch bremsen, etwa 120 Millionen rausnehmen aus diesen Preiserhöhungen, also sparen. Aber bei der Empfindung der Leute bleibt es.
Eben nach der Inflation, zum Beispiel in Amerika, merkt man da sehr schlechte Stimmung gegenüber dem Präsident Biden. Mhm. Man hat das Gefühl, es geht einem schlechter, weil eben die Preise höher sind, obwohl dort die Inflation mittlerweile eigentlich auch tief ist. Das hat Langzeitwirkungen, offenbar die Inflation auf psychologischer Ebene.
Ja, und es gibt ja so Statistiken und Erhebungen, die schauen, wie ist das Kaufverhalten, was halten die Leute von der zukünftigen Entwicklungen, auch wie schaut die Wirtschaft auf die zukünftigen Entwicklungen, da geht es langsam ein bisschen aufwärts, tatsächlich, aber eben jetzt am Sonntag an der Urne haben wir gesehen, es gibt gleich noch so ein Gefühl von der Benachteiligung und das will kompensiert werden.
Eben, und wie soll man das kompensieren? Es stehen jetzt zwei Abstimmungen bevor im Juni. Das muss Sie ursächlich interessieren. Die eine, die tiefere Prämie eben im Gesundheitswesen, Kostenbremse dort, die arbeiten für Sie, oder?
Also ich bin sehr froh, dass man über das muss reden, weil es an der Urne kommt. Als ich darf, sonst gibt es noch Beschwerden, Rekurs wegen dieser Abstimmung, ich darf nicht sagen, ich darf keine Abstimmungsempfehlung rausgeben zu diesen
Wieso nicht? Aber Moment, Sie gehen ja Meinungen kommt, was sie zu diesen Preisen halten und zu den Entwicklungen und wie es im Gesundheitswesen falsch läuft und falsche Strukturen sind. Und jetzt kommt eine Abstimmung, wo vielleicht das korrigieren können und dann dürfen sie nichts sagen.
Nein, da darf ich tatsächlich.
Aber ist das nicht grotesk?
Es ist einfach so, wie es ist. Und ich muss mich an die Rechtsprechung vom Bundesgericht in solchen Fragen halten.
Also, tun Sie sich verklausulierter Form trotzdem sagen.
Es gibt massenweise Fehlanreize. Wir zahlen immer noch viel zu viel für Generika-Medikamente. Labortarife haben sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. In der Schweiz gibt es über 250 Spitäler. Dänemark ein bisschen kleiner als die Schweiz, aber Dänemark hat etwa 30 Spitäler. Mhm. Wir haben also 10-mal mehr.
Und dort haben sie dann ja gesagt, sie sagen zu teuer, und dann haben die einen Aufschrei gemacht, der spinnt, der Meierhans, oder?
Ich stelle einfach fest, bis jetzt hat gerade die Branche, es geht da vor allem um die ambulanten Tarife, also ambulante Medizin, und man singt immer das hohe Lied auf die Tarifpartnerschaft, also Krankenkassen sollen mit den Spitälern verhandeln etc. oder mit den Leistungserbringern, Ärzten und so. Aber seit etwa 10 Jahren, die Verhandlungen kommen keinen Schritt weiter. Im 16 ist es total gescheitert. Wir haben immer noch einen total veralteten Tarif, der 20-jährig ist. Aber weil es die nicht schaffen, die entsprechenden Massnahmen zu ergreifen, sind wir im Stillstand. Also, was ich feststelle, meine Diagnose ist Stillstand statt Bewegung. Und was wir brauchen, ist Bewegung.
Also, und das wäre jetzt eben die Abstimmung, oder? Das heisst, das, was Sie nicht angebracht haben, und Sie haben sich eben seit dem 16 und so oder noch früher geärgert über das, was da im Gesundheitswesen läuft, jetzt käme eine Abstimmung, wenn es also eine Kostenbremse gäbe und tiefere Prämien, dann könnten Sie durchschnaufen.
Also was ich mir hoffe, egal, also die Leute werden entscheiden, was sie entscheiden, jeder frei. Egal was rauskommt, es ist sowieso nicht die letzte, also es fängt dann die Arbeit erst richtig an.
Klar, aber es ist dann eine Vorlage, die man dann irgendwie muss umsetzen muss.
Ja, es ist dann...
Dann könnte man sie dann auch noch beiziehen und dann hätten sie ein paar Vorschläge, wie man das dann konkret könnte umsetzen.
Ja, also an diesen Vorschlägen mangelt es nicht. Die Eben. Sind schon lange auf dem Tisch. Ja.
Eben, aber dann hätten sie viel mehr Möglichkeiten, es auch umzusetzen. Das sind ja nur irgendwie Empfehlungen oder Kritikpunkte, die sie anbringen. Aber dort, das wäre eigentlich das Messer, das sie dann in der Hand hätten, um das überflüssige Fett wegzuschneiden.
Ich bin gespannt, was rauskommt. Egal, wie es rauskommt, ich sage es nochmal. Schaffen und handeln müssen wir sowieso. Und jetzt gibt es eine neue Gesundheitsministerin. Da wartet ein recht grosser Berg Arbeit auf Frau Baumschneider.
Gut, aber jetzt kommt aber noch eine zweite Abstimmung, nämlich maximal 10% Krankenkassenprämie. Das ist ja irgendwie, kann man sagen, das ist irgendwie einfach so generell über den Daumen, alles über den gleichen Leisten geschlagen und so. Tönt ein bisschen brutal, aber wäre es wirkungsvoll?
Der Mechanismus, was wichtig ist zu verstehen, es gibt einen zweiten Mechanismus hinter diesen max 10%, wo sie im Kanton Watt zum Beispiel hat man das eigentlich schon umgesetzt. Aber es gibt einen zweiten Mechanismus, weil man muss sich überlegen, wer zahlt denn die Prämieverbilligung. Und das zahlen die Kantone und nach dieser Verfassungsbestimmung auch der Bund. Und wenn der Bund und die Kantone viel mehr Prämieverbilligung zahlen müssen, dann haben sie plötzlich viel grösseres Interesse zu sparen. Jetzt sind die Kantone sehr oft gleichzeitig Eigentümer der Spitäler und setzen die Tarife fest. Ja, wenn man Arbeitgeber ist und man will wiedergewählt werden, dann will man vielleicht nicht so unfreundlich sein mit dem Spital und dort einen hohen Tarif festsetzen, dann wählen dann die Leute wieder. Aber wenn man plötzlich so viel mehr muss zahlen muss, dann ändert das auch im Mindset, also es gäbe eine indirekte Wirkung von dieser Initiative, dass man auch einen Anreiz hätte, vermehrt ein bisschen das Kostenbewusstsein zu haben. Und das darf man nicht vergessen, wenn wir über das abstimmen.
Dann heisst es also, wenn die beiden angenommen würden, dann braucht sie viel weniger.
Dann gibt es einen. Also,
ist ein bisschen provokativ gesagt.
Ja, also ich habe genug anderes zu tun. Es ist ja nicht das, was. Es ist volkswirtschaftlich das Wichtigste. Aber in diesem Bereich kann ich nicht allein nur alles erreichen, sondern es braucht eben sehr oft das Parlament, es braucht Änderungen vom Gesetz, es braucht den Bundesrat in Verordnungen. Und ich habe mindestens die Hoffnung, dass nur schon die Diskussion auslöst. Man hat es bei der AHV-Abstimmung ja gesehen. Kurz vor der Abstimmung hat man noch gesagt, man deckt das Minimum da auf von der AHV. Also es hat eine Diskussion ausgelöst, man ist sich dem Problem bewusst worden. Und das ist jetzt schon eigentlich garantiert und unterschrieben, dass das kommt. Und auf das freue ich mich. Und über das bin ich schon mal glücklich und zufrieden.
Eben, Ihre Möglichkeiten sind ja beschränkt. Zum Beispiel bei den öffentlichen Preisen können Sie nur Empfehlungen abgeben, können nicht durchsetzen. Zum Beispiel eben letztens gesagt, die Preise von den öffentlichen Verkehrsbetrieben dürfen nicht mehr raufgehen. Aber ob Sie das durchsetzen können, das ist unsicher. Wie oft kommen Sie dann dort überhaupt durch und wie oft prahlen Sie auf mit Ihren Empfehlungen?
Also beim ÖV ist tatsächlich so, dass ich sogar verfügen kann. Und ich habe mit der Branche einen Vertrag unterschrieben, müssen sie sich daran halten. Wenn sie sich nicht daran halten, dann werden sie bestraft. Ich habe jetzt angekündigt, nächstes Mal scheue mich nicht, vor Gericht zu gehen und das durchzusetzen.
Aber ist noch nie passiert.
Jetzt läuft gerade vor Bundesgericht ist ein Tarif, nicht im ÖV, es geht um den Abfall. Verbrennung in einer Abfallverbrennungsanlage liegt jetzt vom Bundesgericht. Da habe ich eine Verfügung getroffen. Also es gibt es schon auch. Aber in der Regel probiere ich, Verträge abzuschliessen und eine schnell wirksame Lösung herzubringen. Eben, allein beim ÖV hat es 50 Millionen gebracht.
Das ist, ist das
auch
viel?
Geld. Ja, das ist auch viel Geld.
Aber jetzt, wenn man schaut, also im Gesamten ist es wie viel Prozent von den Aufwendungen für den ÖV, die die Konsumenten müssen aufbringen müssen?
Ja, also das ist im einstelligen Prozentbereich, das ist so. Ja.
Okay.
Aber trotzdem, also ursprünglich wäre Preiserhöhungs-GA zum Beispiel, zweite Klasse, man hätte knapp 4.100 Franken gekostet, jetzt kostet es unter 4.000 Franken, 3.995.
Also rein psychologisch so ein Discounterpreis.
Ja, also das ist gleich. Jeder, der ein GA kauft, spart quasi.
Einfach, dass keine Vieri vorne war.
Ja, das ist mir aber wichtig.
Okay.
Ja.
Aber kann man jetzt sagen, ohne dass Sie jetzt da gerade dann, Ihre politische Position in Gefahr bringen, wenn die beiden Abstimmungen durchkommen, im 9. Juni, und es sieht dann auch aus, nach ersten Umfragen und klar, eben die Stimmung nach dem 13. AHV-Rententeil ist ganz klar definiert worden, dann wäre irgendwie die ganze Situation verändert in einem ganz wichtigen Bereich.
Das ist immer nach einer Volksabstimmung so. Und das Volk hat immer recht. Ich warte demütig darauf, was das Volk entscheidet.
Okay, demütig. Wunderbar, machen wir demütig Musik. Was ist der erste Titel?
Beds Are Burning, das ist ganz ein anderes Thema. Midnight Oil, australische Gruppe. Australien sind die Ersten, die gemerkt haben, man muss einen hohen Sonnenschutzfaktor auftragen, sonst kommt man Hautkrebs über. Und das ist so ein bisschen das Thema, das heute ja immer noch das Thema ist.
Ist auch viel schlimmer denn unten natürlich. Ja. Auch, also die Krebsgefahr ist dort viel grösser
als Hautkrebs.
Und da mussten sie es auch machen. Also gut, wenn irgendein Problem ist, muss man es lösen. Und dafür sollte jetzt eben auch unser Preis über Wochen sorgen. Stefan Meyer hat seit 16 Jahren Preis überwachen und er hat hier und da eine klare Sprache und sagt zum Beispiel, Abzockerei kann überall lauern. Und dann sagt er hier und da sogar, es herrscht mafiöse Verhältnisse. Erzählen Sie mal.
Also es ist schon so, ich bin halt ein bisschen ein Gerechtigkeitsfanatiker und finde, wenn die Leute übers Nest abgeschissen werden, dann muss man das klar auch sagen. Wir kommen eben die ganze Geschichte, Corona-Epidemie, wo ich auch von vielen Auswüchsen mitbekommen habe. Man hat es auch in der Presse können lesen, die ganze Masken-Geschichte, wo wir dann auch mit der Staatsanwaltschaft im Übrigen zusammen geschafft haben, bis hin eben zu, was die Covid-Tests dann gekostet haben, mit Nachwirkungen, eben bei den Labortarifen zum Beispiel, das hat sich ja verdoppelt, die Ausgaben im Laborbereich zulasten von Krankenkassen, und das kommt alles zu unserem Portemonnaie aus, also irgendjemand muss es ja zahlen.
Eben, aber wenn Sie sagen, zum Beispiel bei Generikapreisen zahlen wir 10-mal so viel wie die Holländer. Ja. Wie ist denn das nachvollziehbar?
Ja, das ist null nachvollziehbar und das ärgert mich. Und wenn es erlaubt wäre, hätte ich schon lange ein VW, also so ein Kastenwägel gekauft und würde jede Woche 3-mal nach Amsterdam fahren und auf dem Bundesplatz in Bern die günstigen Medikamente verkaufen.
Aber wer zockt uns da ab und wieso ist das möglich in der Schweiz? Gibt es da keinen Wettbewerb? Also Generika kann ja eigentlich jeder machen, ja. Du brauchst kein Patent. Also kann man vorstellen, eben bei gewissen Medikamenten, die da für seltene Krankheiten kommen, wo man ja zum Teil 100'000 muss zahlen, ist es vielleicht einfach.
Das ist ein anderer Fall, ja.
Weil dort kann man schon Monopolsituation. Mhm. Aber Generika, dort ist ja eigentlich ein Markt.
Wäre ein Markt, aber wir haben zwei grosse Probleme in diesem Markt. Erstens haben wir nach wie vor die Regelung im Gesetz, dass nur was in der Schweiz gekauft worden ist, auch vergütet werden darf. Also wenn man im Ausland einkaufen geht, dann kann man es in der Regel, außer wenn es ein Notfall war, nicht zurückvergüten lassen von der Krankenkasse. Da halten wir die Leute davon ab, zum Sparen oder eben mit dem VW-Weg auf Amsterdam zu fahren. Und das Zweite ist, dass man immer noch eine nationale Zulassung braucht, also eine sogenannte Swissmedic-Zulassung mit all diesen Vorschriften, die es da gibt, bis hin zu den Amtssprachen. Und das ist wie ein...
Unter diesem Deckmantel kann man einfach Preise doppelt behalten.
Ja, und dann kann man sie eben, da gibt es so eine amtliche Liste von diesen Tarifen, wie das darf abgerechnet werden. Das legt das Bundesamt für Gesundheit fest, gestützt auf eine Verordnung vom Bundesrat. Und die Verordnung vom Bundesrat, die ist aus meiner Sicht einfach falsch. Und
machen können Sie da nicht? Da können Sie nichts machen?
Ich kann nur eine formelle Empfehlung machen. Das habe ich ja dann gemacht. Und der Bundesrat hat meine Empfehlung aufgenommen.
Man und passiert ist was?
Nein, es ist dann ins Parlament gekommen.
Und was ist denn da passiert?
Da hat die Mehrheit vom Parlament gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das Nationalrat hat es abgelehnt.
Abgelehnt, dass man dort eingreift, oder
ja,
was?
Dass man das,
und welche
das
Parteien vor allem?
Also dort mal der Chef von der Intergenerika, das ist der Branchenverband von der Generikasparte, das ist der Dekurten, SVP Nationalrat aus Basel-Land.
Also reine Lobbyisten, die dort eigentlich viel Geld verdienen, außerhalb des Parlaments.
Ich weiß nicht, wie viel das er rüberkommt, folgen Sie einmal den
Dekurten. Ja, aber der hat sicher den Job nicht, weil er wahnsinnig viel von dem versteht, sondern weil er eben im Parlament Einfluss hat. Wie beurteilen Sie das Ganze, dass Lobbyistenwesen, gerade im Gesundheitswesen, sind ja unglaublich viele Parlamentarier eben mit ihrem Mandat versehen.
Ja, und das ist wirklich ein Problem. Ich habe mal eine Liste gemacht. Es gibt über 50 Fehlanreize im Gesundheitswesen, wo man eben zum Beispiel die Menge erhöht. Je mehr das man macht, je mehr verdient man. Mehr Generika bis hin zu den Hilfsmitteln, Krücken, die bei uns viel teurer sind, Rollstuhl, alles mögliche.
Stützstrümpfe,
jawohl, gerade kürzlich wieder im Vergleich zu Holland oder zu Ungarn. Die gleichen, wo wir massiv teurer zahlen, weil wir so einen Höchstvergütungsbeitrag haben. Hörgeräte, alles möglich. Und das sind eigentlich, und das ist ein bisschen die Krux. Ich würde ja gerne mit der Machete rein, aber das steht sehr oft in einem Gesetz. Und der Preisüberwacher ist nicht der Gesetzgeber, er kann Vorschläge machen, aber Gesetz beschließt unser Parlament. Und da sind die grössten Baustellen. Ich hatte meine Jahresmedienkonferenz am Montag vor einer Woche. Und dort habe ich so ein Baustelleninventar gemacht. Und ganz ein Haufen Baustellen sind im Gesundheitswesen. Und da wäre es am Parlament, die entsprechenden Weichen zu stellen.
Also das heisst, Sie sind interessiert, dass Preise tief sind. Und im Parlament sitzen viele Leute, die Mandat haben von der Gesundheitsbranche. Und die sind interessiert, dass sie Preise haben, die höher sind. Und kann man dem sagen, im weitesten Sinn, Das ist Korruption eigentlich, fast schon systemische Korruption, dass die Leute zwei Hüte haben. Einerseits sind sie Volksvertreter, aber in Wirklichkeit vertreten sie dann Partikularinteressen, und zwar monetäre Interessen.
Es ist ein systemisches Problem, jawohl. Und es ist ein Problem am Schluss dann für unser Portemonnaie. Auf der anderen Seite, wir sind ja alle die, die Leute wählen, und wir wissen, was sie sind.
Nein, wir wissen es dann eben nicht so genau. Und jetzt erst langsam gibt es ein bisschen Transparenz. Aber ganz genau weiss man nicht, wer in welchem Verwaltungsrat ist oder irgendwie sonst auf der Payroll ist bei diesen Firmen. Und dass die sich da zum Teil eben schamlos zur Verfügung stellen. Gegen Volksinteresse. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Meier Hans?
Ja, wie gesagt, es ist ein systemisches Problem. Es hat ja auch schon, also es ist so, dass sie zum Teil auch in den entsprechenden Kommissionen sitzen, wo die Vorlagen oder die Themen vorbereitet. Es hat schon Vorstöße gegeben, die bis jetzt aber abgelehnt worden sind vom Parlament, wo über sich selber bestimmt, dass man zum Beispiel sagt, Interessenvertreter sollen nicht mehr in diesen Fachkommissionen drin sitzen. Aber vielleicht muss man über das noch mal ein bisschen nachdenken.
Eben, ist denn aber nicht passiert?
Nein, ist nicht passiert.
Das ist ja ganz klar nicht. Also das ist ja schon irgendwie verheerend auf eine Art und Weise. In einer Situation, wo wirklich die sinkende Kaufkraft und die höheren Preise ein Problem ist und das Parlament dann auf diese Art und Weise von außen gesteuert wird, oder?
Auf der anderen Seite sage ich mir, nicht Luke Lock gewinnt. und ich muss einfach dranbleiben. Das ist genau der Grund, warum ich finde, man darf ja nicht aufgeben, sondern muss immer und immer wieder bringen. Und ich bin überzeugt, gerade die Generika-Preisgeschichte, wenn man, ich sage jetzt mal eine Prognose, in 3 Jahren, ist das Problem mindestens teilweise gelöst. Ich bin hundertprozentig überzeugt.
Okay, wenn wir schauen, aber es gibt ja so ganz extreme Fälle, hat man in letzter Zeit lesen, zum Beispiel mit Beatmungsgerät. Mhm. Was ist da passiert?
Also die Beatmungsgeräte, die sind auch also tarifiert. Da gibt es heute einen Anreiz, dass man die mietet statt kauft. Wenn man sie im Ausland kaufen will, könnte man sie sehr günstig kaufen. Aber weil im Ausland kauft, kommt man es nicht zurück über das Geld von der Krankenkasse. Das ist das Territorialitätsprinzip. Und da gibt es einen Anreiz, dass man die eben mietet, mit dem ganzen Service rundherum. Das muss man sagen, ist ein Vorteil. Aber das führt dazu, dass zulasten von der Krankenkasse einfach viel höhere Beträge abgerechnet werden. Und das zahlen wir alle.
Und wie viel höher sind es denn?
Also das kann... ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber das kann doppelt, dreifach sein, dass man am Schluss mehr zahlt.
Also ein Faktor für die Preissteigerung aus der Sicht des Konsumenten sind natürlich die Energiepreise gewesen, mhm, in den letzten Jahren. Was haben Sie dort beobachtet?
Also wir haben nachvollziehbare Preissteigerungen gehabt beim Strom, aufgrund vom Ukraine-Krieg vor allem. Und der Gashahn, der dann zugedreht worden ist, sehr viel Strom wird mit Gas in Deutschland produziert, die AKW, die in Frankreich nicht funktioniert haben, das hat zu einer irrsinnigen Entwicklung an der Strombörse geführt. Und zum Teil, unsere kleinen Stromversorger haben nicht nachhaltig eingekauft und haben nicht vorgesorgt.
Gut, das war eine Notsituation. Aber die haben wir hinter uns eigentlich.
Jawohl.
Jetzt herrscht wieder normale Verhältnisse und trotzdem, die Preise sind nicht dort, wo sie sein sollten, oder?
Warum? Weil die kleinen Versorger gefunden haben, diesen Fehler machen wir nicht zweimal, dass wir langfristige Verträge abschliessen. Und dann haben sie in der Krise langfristige Verträge zu höheren Preisen abgeschlossen. Und das zahlen wir jetzt weiter. Also wir zahlen eigentlich, wie soll ich sagen,
doppelt,
zweimal. Für
doppelte Fehler. Also einen Fehler hat man gemacht und hat ihn dann gerade nochmal...
Genau, wiederholt.
In der falschen Seite, also auch falsch spekuliert. Oder nicht? Ja. Daran denkt, dass er wieder runterkommen könnte.
Ja.
Sie haben nicht gedacht, dass er hochgehen könnte. Und nachher, wo sie das gemerkt haben, haben sie nicht gemerkt, dass sie wieder runterkommen. Was sind denn das für Leute? Die verstehen ihr eigenes Geschäft nicht.
Also wir haben über 400 lokale Stromversorger. Das sind dann zum Teil ja, wirklich sehr... also das sind keine grossen Experten in solchen Sachen. Und ich verstand das auch, dass das zum Teil auch ein schwieriges Business ist. Aber man müsste vielleicht daraus lernen, dass man halt gemeinsam beschafft. Wir schauen das auch jetzt zum Beispiel gerade an bei verschiedenen Gasversorgern. Da bin ich allein zuständig für den Gasmarkt. Und schauen, was darf da überwälzt werden und was nicht. Da kann ich noch nicht viel mehr darüber sagen öffentlich. Aber dass man da muss lernen daraus ziehen, das tue ich mir relativ
klar. Aber offenbar, die Betriebe von diesen Stromnetzen, die tragen ja kein rechtswirtschaftliches Risiko. Also die machen da einfach ihr Geschäft, sie verdienen immer und wenn sie Fehler machen, dann sind wir die Leidtragenden. Das ist auch nicht das, was man sich vorgestellt hat, oder?
Nein, und man hat ja eigentlich da im Obligationenrecht eine aktienrechtliche Verantwortlichkeit, aber da muss ja irgendjemand klagen und ein kleiner Strombezüger, der nimmt ja nicht das Prozessrisiko von ein paar von x-tausend Franken auf sich, geht klagen. Darum ist das ein Stumpfschwert, darum gibt es auch eine Aufsicht, aber es gibt andere Hebel. Ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, die Netznutzung, die wird verzinst mit mittlerweile über 4% das Kapital. Super Zinssatz. Schauen Sie mal, was Sie auf Ihrem Sparheftchen bekommen.
Das ist viel ein mehr. Bisschen weniger, ja.
Null Risiko, weil ja. Wir können nicht davor springen. Alle brauchen wir Strom. Und bis jetzt hat sich der Bundesrat, er legt den Zinssatz in einer Verordnung fest, geweigert, den anzupassen. Jetzt habe ich auch noch Support bekommen für meine Haltung von der zuständigen Aufsichtskommission, ELCOM heisst die. Und der Bundesrat hat jetzt endlich auf meine Empfehlung, die ich vor 2 Jahren formell abgegeben habe, gesagt, auf 26 werden dann das anpassen.
Auf 26? Also ja, ich meine, Berner Zinsen sinken ja generell, oder? Und angekündigt werden, eben, dass die Zinsen werden sinken. Und die haben jetzt das auf 26 verschoben. Mhm, ja. Ist ja grossartig.
Aber immerhin. Also ich bin schon mit wenig zufrieden.
Okay. Man könnte sie das sagen. Nein, also man hat wirklich das Gefühl, man wird auch dort abgezockt, oder?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich Abzocke, ungerechtfertigt. Null Risiko, riesen Zins, nicht in der Ordnung.
Machen wir mal Musik. Ich muss mich gerade ein bisschen erholen. Was ist der nächste Titel?
Nächster Titel ist etwas Klassisches, Rokoko-Variation von Tchaikovsky. Das ist etwas, das unter anderem unsere Kinder, die sie ganz klein waren, beruhigt hat. Das ist jetzt zwar gerade der schnelle Satz, aber das haben sie viel müssen hören und sind dann auch selig dazu eingeschlafen.
Bei mir war es übrigens Bob Marley-Musik.
Ah, okay.
Bei mir ist der Stefan Mayrhans, zuständiger Preisüberwacher seit unglaublichen 16 Jahren und schaut natürlich alle Bereiche an, von Bio, Nahrung bis zu SRG-Tarifen. Was erleben Sie dort? Dort ist ja die öffentliche Diskussion im Moment ziemlich angeheizt.
Ja, steht im Radio- und Fernsehgesetz, dass ich auch muss und darf Stellung nehmen zu den, früher hat man gesagt, Beilageabgabe, Radio- und Fernsehgebühr. Als ich angefangen habe, war es knapp 500 Steine gewesen. Jetzt sind wir bei 335, genau. Und jetzt soll es ja nach dem Vorschlag vom Bundesrat nochmal runtergehen.
Auf 300?
Auf 300, ja.
Und da gibt es eine Initiative, die sind ein bisschen tiefer unterwegs, oder?
Die finden, die Hälfte ist genug.
Also die Hälfte hast du schlecht gerechnet, sind dann 200. Das ist nicht die Hälfte von 300. Die haben eben vom früheren Tarif die haben gefunden, Hälfte tönt so gut. Mhm. Und inzwischen sind dann vor allem Frau Leut hat ja die Konzessionsgelder oben runtergenommen für die einzelnen Bürger. Und Halbierung ist jetzt trotzdem irgendwo noch dort, was ein bisschen grotesk ist eigentlich. Aber die Zielrichtung ist klar. Was meinen Sie da dazu?
Also es gibt zwei verschiedene Komponenten, die man darüber reden muss. Das erste, und das ist mir schon noch wichtig zu unterstreichen, es braucht verlässliche News und ein Servicepublik in der Schweiz. Das ist, glaube ich, für mich unbestritten. Und
das, aber das sagen Sie jetzt nicht als Preisüberwacher, sondern sagen Sie als Staatsbürger.
Ja, das sage ich als Staatsbürger.
Bin ich einverstanden, absolut. Ja.
Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eine Belastung haben von den Haushalten. Das ist auch eine obligatorische Abgabe. Mittlerweile zahlen alle.
Ist eine Art Steuer, oder?
Das Bundesgericht sagt sogar, es sei eine Steuer. Offiziell heisst es ja immer noch Gebühren. Und das heisst, man muss mit diesen Finanzen Mass halten und man muss effizient wirtschaftlich produzieren. Und auf der ganzen Welt sieht man, dass man muss sparen und muss Effizienzanstrengungen einleiten. Und da ist halt die Medienbranche auch nicht davon verschont. Und es ist nicht mehr als recht, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, dass man haushälterisch und ökonomisch mit den Mitteln, die man zwangsweise bei den Leuten geholt, umgeht.
Was heisst das jetzt für Sie? Also was machen Sie jetzt konkret? Mit wem reden Sie über das? Was haben Sie für Möglichkeiten? Was haben Sie für eine Position?
Also ich muss angehört werden von der Bundesrat, die Gebühr festlegt. Ich tue mich auch entsprechend dann äußern, in der Vergangenheit immer für, wenn es kostenmässig begründet war, für Senkungen eingesetzt. Darum sind wir jetzt viel tiefer als vor 16 Jahren, als ich angefangen habe.
Es hat auch mehr Leute, die einzahlen, oder? Weil die Bevölkerung gewachsen ist. Also unterm Strich und dessen gehen nicht weniger rüber.
Das ist die andere Seite, die Kostenseite. Und ich glaube, und jetzt hat das Parlament ja gerade darüber geredet, das darf ich mit meinem Mandat nicht, aber das Parlament hat, der Nationalrat hat jetzt entschieden, und ich finde das sinnvoll, dass die eidgenössische Finanzkontrolle auch schauen soll, wo könnte man noch wirtschaftlicher handeln.
Aber wieso ist das bis jetzt nicht der Fall gewesen? Das stimmt man ja eigentlich, oder? Als staatsnaher Betrieb, oder? Das ist ja nicht irgendwie eine private Firma.
Ja, der Grundsatz müsste eigentlich sein, dass alle überprüft werden auf das wirtschaftliche Handeln. Und ich glaube, wenn jetzt das kommt, aus meiner Sicht wäre das richtig und wichtig, um wirklich auch auszuloten und mit der Expertensicht zu sagen, da und da gibt es noch Möglichkeiten, zum Sparpotenzial zugunsten von uns allen zu realisieren. Und dass es Sparpotenzial hat, daran zweifle ich nicht.
Okay, also, aber das haben Sie den SRG-Chefen gesagt, weil die müssen sagen, ja, der Preisüberwacher muss auf unserer Seite sein, das sagt aber auch vielleicht der Bundesrat. Aber in dem Fall sind Sie ja wahrscheinlich nicht dort, die sagen, der tiefste Preis, eben die 200 Franken, ist der richtige Preis, oder?
Nein, das steht mir nicht zu. Auch da, das ist ein Volksentscheid, muss der Volk darüber befinden, ob sie das wollen oder nicht. Ich schaue die Kosten an, ich schaue die Kostenentwicklung an.
Können Sie das gut anschauen, die Kosten?
Ich habe alle Einsichtsrechte, das heisst, man muss mir alles zur Verfügung stellen.
Aber können Sie beurteilen, wie viele Leute es braucht, für Sendungen zu produzieren? Wie viele Leute es braucht im Top-Management und so, um das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu halten? Können Sie das beurteilen?
Ich habe keine betriebswirtschaftliche Prüfung gemacht. Was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist, wir haben Benchmark mit ausländischen.
Ja, aber das ist ja fair. Was ist vergleichbar?
Und mit Privaten in der Schweiz.
Aha, okay. Ja, weil, ich meine, ich bin im deutschen Humia tätig. Die Öffentlich-Rechtlichen, die ARD und ZDF, die haben natürlich noch viel grössere Wasserköpfe als deswegen. Wenn man auf die verfügen weist, dann ist man da in der Schweiz immer fein.
Nein, wir haben unter anderem mit Belgien dort mal benchmarkt, weil Belgien, zweisprachiges Land, immerhin ähnliche Herausforderungen, ähnliche Grösse. Und die sind tatsächlich tiefer. Und das ist dort mal eingeflossen in meine formelle Empfehlung.
Und hat Rösti sich jetzt auch auf Sie bezogen oder von Ihnen Informationen wollen?
Also wir sind im Austausch, natürlich, selbstverständlich. Auch mit dem Bundesamt für Kommunikation, wo quasi die Unterlagen bereitstellt, das immer im Austausch. Und das ist nicht öffentlich, aber das läuft quasi in die Gespräche und in die Diskussionen, fließt das ein.
Sie kommen ja Meldungen aus dem Publikum. Letztes Jahr 2775 Meldungen. Ist das viel oder ist das wenig? Doch mir eigentlich wenig. Gerade in einer Situation, wo das allgemeine Gefühl ist, wir zahlen zu viel und wir werden abgezockt. Und Sie haben das auch bestätigt, dass das an vielen Orten der Fall ist.
Ja, es ist immer relativ. Natürlich, man könnte auch sagen, wir haben 8 Millionen Leute in diesem Land. Warum sind es noch knapp 3'000, die wir schreiben? Auf der anderen Seite die Hürde, dass man irgendeine Amtsstelle in Bern schreibt, die ist noch relativ hoch. Und wir haben auf jeden Fall absoluten Rekord seit 10 Jahren gehabt. Gerade gestern die Auswertung gesehen, Januar, Februar, da sind wir dieses Jahr wieder auf Rekordkurs.
Und wie viele von diesen Meldungen sind sinnvoll, können sie nutzen, hilft ihnen das Ganze, ihre Arbeit zu machen?
Also Spitzenreiter in der Hitparade von diesen Meldungen sind zum Beispiel die Energiepreise. Und da ist natürlich sehr oft das Gleiche, also eben über 400 Energieversorger. Und wenn überall einer schreibt, also schreiben im Inhalt eigentlich überall das Gleiche, ja. Also das fassen wir dann natürlich auch zusammen. Aber es gibt auch spannende Sachen oder Sachen, die dann auch gar nicht in die News kommen. Irgendeine Meldung über weiss ich was, eine Bearbeitungsgebühr oder Verzugsgebühr, die nicht in Ordnung ist, dann schreibe ich einmal ein Briefchen mit dem Schweizer Kreuz oben links und das hilft dann sehr oft.
Wunderbar, grossartig, danke vielmals. Also Sie werden uns erhalten bleiben, wenn wir jetzt umrechnen und das nicht in Kauf nimmt oder erwartet, dass das Pensionierungsalter dann doch irgendwann mal aufgesetzt wird, noch mindestens 10 Jahre, sonst vielleicht noch länger.
Ich habe Spaß, ja, das ganze Leben lang wird mich das bewegen.
Müssen Sie dann immer wieder gewählt werden eigentlich?
Nein,
einmal gewählt und dann, das ist ja ein unglaublicher Job. Eine Jobgarantie, die es kaum an einem anderen Ort gibt. Die anderen Preise überwachen, eben die, die ich am Anfang genannt habe, die sind alle von sich aus gegangen und sie bleiben.
Ich bleibe. Der Bundesrat kann mich abrufen, wenn er nicht mehr zufrieden ist mit mir.
Okay, ja, das ist offenbar nicht der Fall. Danke vielmals. Das ist der Stefan Meyerhans, seit 16 Jahren Preisüberwacher. Noch der letzte Titel, haben Sie es gut?
Ja, ich bin ein bisschen Eurovisions-Anhänger. Das ist zwar ein bisschen peinlich, aber mir eigentlich nicht. Ich habe dann den Gewinner von Norwegen. Auf Norwegen hoffe ich. Ich glaube, es war in den 70er oder 80er Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr recht. Lade swingen, dann hört man auch mal ein bisschen Norwegisch auf dem Kanal.
Wunderbar, das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.